Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Joachim Scholl.
Und einem Rückblick auf die deutsche Buchpreisverleihung gestern Abend. Und das hat der Gewinner Tonio Schachinger danach in unserem Programm gesagt. Ihm war so gar nicht nach Preis zumute.
Ehrlich gesagt habe ich mir sehr schwer getan, über das zu sprechen, obwohl es mich die letzte Woche eigentlich nichts anderes beschäftigt hat. Also mich hat das, was in Israel und Gaza passiert, wesentlich mehr beschäftigt als der Buchpreis. Und gleichzeitig ist das Sprechen darüber sehr schwer. Und dem wollte ich irgendwie in dieser improvisierten Dankesrede Ausdruck verleihen, ohne das Gefühl zu haben, ich hätte das jetzt wirklich richtig gemacht.
Tonio Schachinger, er hat den Deutschen Buchpreis 2023 gewonnen. Gleich mehr zu dem österreichischen Autor und seinem ausgezeichneten Roman. Und dann machen wir einen literarischen Stadtspaziergang zu Ehren von Ingeborg Bachmann. Heute vor 50 Jahren ist sie gestorben. Willkommen zur Lesart allerseits. Gestern war wieder große Spannung in Frankfurt am Main. Immer einen Tag vor dem Beginn der Messe wird ja traditionell der Deutsche Buchpreis verliehen. Publikums- und umsatzträchtigster Literaturpreis inzwischen bei uns. 196 Romane waren eingereicht worden. 6 haben es auf die Shortlist geschafft und deren Autorinnen und Autoren waren auch gestern im Frankfurter Römer anwesend. Einer kann sich jetzt richtig freuen, der Österreicher Toni Schachinger. Und für uns hat Stefanie von Oppen aus unserer Lesart-Redaktion die Preisverleihung verfolgt. Guten Morgen nach Frankfurt, Stefanie.
Ja, guten Morgen.
Wir alle erinnern uns an das letzte Jahr, als es spektakulär zuging mit dem damaligen Gewinner Kim de Lorison. Flamboyanter Auftritt in Tüll und Glitter und er hat sich dramatisch die Haare abrasiert, um sich mit den verfolgten Frauen im Iran zu solidarisieren. Wie verlief denn gestern der Abend? Doch ruhiger?
Also das war wirklich geradezu ein Kontrastprogramm zum letzten Jahr, muss ich sagen. Also die Stimmung, fand ich, war fast so ein bisschen gedämpft. Und der Toni Schachinger war wirklich als Persönlichkeit ein ganz anderer Typ als Kim de Lorison. Der stand da fast so ein bisschen beschämt, wie ein Schuljunge irgendwie, was ja auch zu seinem Roman passt, da auf der Bühne. Und Sie haben ja gerade schon vor der Musik gehört, was er da so gesagt hat, dass er sich eigentlich mehr mit Israel beschäftigt hat als mit diesem Buchpreis und hat also einen sehr bescheidenen und aber auch sehr unprätentiösen, freundlichen Auftritt da gehabt. Also wirklich eine ganz andere Nummer als Kim de Lorison. Und überhaupt in diese ganze Veranstaltung, da hat dann, also stand natürlich auch irgendwie unter diesem Schatten dieser schrecklichen Ereignisse in Israel auch Cecil Shortman, die Moderatorin, hat gleich am Anfang pflichtschuldig auf Israel hingewiesen und auch Karin Schmidt-Friedrich erwähnte das in ihrer Rede. Also es war wirklich auch sehr präsent, diese politische Lage. Ja, und Ina Hartwig trat auf, das ist die Kulturdezernentin von Frankfurt, die wies auch nochmal darauf hin, dass es auf gar keinen Fall in Ordnung ist, wenn man keine Bücher mehr schreiben kann oder wenn man nur noch Bücher schreiben darf, die aus dem eigenen Erfahrungshorizont stammten. Also sie nahm dann nochmal Bezug auf diesen Roman Glittersee von Charlotte Gneuss, der kritisiert worden war. Genau, und dann wurden nochmal Filmchen gezeigt über die Autoren und schließlich der Preis verkündet. Also das Ganze war ja dann genau auf eine Stunde normiert. Das ist ja dann wie so eine Fernsehsendung. Also insofern, es lief sehr ruhig, sehr professionell und und wirklich komplett unglamourös ab, muss man sagen.
Der Tonio Schachinger, der Gewinner aus Österreich, ist ja kein unbekannter Autor mehr. Vor 4 Jahren erschien sein erster Roman, der auch auf die Shortlist des Preises kam. Jetzt also dieser Triumph für ihn, war es doch eine Überraschung mit Blick auf die Konkurrenz?
Ja, es war wirklich eine Überraschung. Ich war so wirklich nicht gedacht, dass dieser Roman den Preis gewinnen würde, muss ich ehrlich sagen. Also ich hätte tatsächlich eher auf Muna von Theresia Mora getippt. Die hatte natürlich schon vor 10 Jahren den Deutschen Buchpreis bekommen. Auch Vater mal von Nitate Usiri wäre einfach eine sehr interessante, harte Sprache, die da zum Tragen kommt und die Geschichte von Einwanderern erzählt. Und ich hätte natürlich sehr mutig gefunden, Maman von Sylvie Schenk auszuzeichnen. Auch ein fantastischer Roman, der sich auf die Spurensuche ihrer Mutter macht. Also insofern war ich wirklich überrascht, muss ich sagen.
Echtzeitalter, so heißt der Roman von dem Tonio Schachinger. Worum geht's da?
Ja, es ist die Geschichte, es ist zunächst ein Internatsroman, also ein 17-, 16-Jähriger kommt, wird von seinen Eltern auf das renommierte Internat in Wien geschickt. Und dort werden die Eliten von morgen ausgebildet Und er trifft da auf einen Lehrer, der, es wurde später gesagt, ein mephistophelischer Lehrer, der eben ein wahnsinnig bildungsbeflissener Mensch ist und sein Deutschlehrer ist. Und überhaupt geht's da eben natürlich ganz viel um diese klassische Bildung. Und er setzt dem aber was entgegen, indem er anfängt, sich mit Echtzeit-Games zu beschäftigen. Also er spielt immer dieses Spiel Age of Empire und was natürlich mit großer Skepsis von eben diesen bildungsbeflissenen, dem traditionellen Literatur- und Kulturkanon verhafteten Erwachsenen betrachtet wird. Aber er macht da eben auch so seine ganz eigene Karriere und wird sogar sehr erfolgreich. Zugleich ist dieser Roman auch ein Roman, in dem viel über Österreich erzählt wird. Also die Politik in Österreich, die aktuelle Ibiza-Affäre, Corona und so weiter, kommen da auch zum Tragen. Und es gibt auch eine Liebesgeschichte und es gibt und das Verhältnis zu den Eltern. Also der Vater stirbt in diesem Roman und dann dieses besondere Verhältnis zur Mutter spielt eine Rolle. Also es ist schon ein sehr vielschichtiger Roman, den er da geschrieben hat.
Ich musste so beim Thema Internat und dann Wiener Autor sofort an so einen Klassiker denken, Robert Musils Zögling Törleß, also Internatsschüler, Unterdrückungs-, Demütigungsroman. Da ist Schachinger wohl doch eher entfernt. Hat dir das Buch gefallen, Stefanie?
Also ich muss sagen, ich habe mich dann gestern Nacht nochmal richtig in dem Buch festgelesen. Also ich hatte es ehrlich gesagt eher so ein bisschen quer und schnell gelesen. Ich hatte andere Bücher gründlicher gelesen von dieser Liste oder richtig gelesen. Und das hatte ich nur ausgerechnet gar nicht so ganz genau gelesen. Und da habe ich nochmal so richtig da reingekniet heute Nacht. Und ich muss sagen, ich finde diesen Roman doch auch toll. Also erstens ist es natürlich ein Roman, mit dem jeder was anfangen kann. Also jeder ist irgendwie in der Schule gewesen, hat vielleicht solche Lehrer gehabt. Und dieses Thema, der klassische Bildungskanon und gegen irgendwie die Games und so weiter, das beschäftigt uns auch als Eltern natürlich wahnsinnig. Also insofern glaube ich, gibt es viele Menschen, die sehr viel mit diesem Roman anfangen können werden. Und er ist, finde ich, toll geschrieben. Der hat so einen ganz feinen Humor und also literarisch hat er mich ehrlich gesagt dann doch sehr überzeugt nochmal. Und er schreibt tolle Dialoge und dann eben so diese Art, wie er dann auch immer wieder die österreichische Politik da einfließen lässt und das alles so miteinander verknüpft und so weiter. Also das hat mich doch dann sehr begeistert heute Nacht. Also insofern literarisch großartig, politisch vielleicht nicht ganz so der zentrale Roman dieses Herbstes oder dieses Jahres. Also es ist ja ein Frühjahrsroman gewesen, der Toni Schachinger.
Dankeschön, Stefanie von Oppen, über den deutschen Buchpreisträger Toni Schachinger und seinen Roman Echtzeitalter, der im Rowohlt Verlag erschienen ist und jetzt ja vermutlich stapelweise in allen Buchhandlungen auslegt. Morgen hören wir dich wieder in unserer Messe Lesart live aus Frankfurt. Bis dann, Stefanie.
Ja, bis morgen dann. Morgen, ciao.
Der größten deutschsprachigen Lyrikerin gedenken. Heute am 17. Oktober 2023, jetziger Todestag, zum 50. Mal Ingeborg Bachmann. Sie starb mit nur 47 Jahren und ihr Bruder Heinz Bachmann, 13 Jahre jünger und eng verbunden mit seiner Schwester, hat nun einen sehr persönlichen Erinnerungsband vorgelegt mit neuen Einsichten und Einblicken aus ihrem gemeinsamen Leben. Ingeborg Bachmann, meine Schwester, so heißt das Buch. Und der heute in der Nähe von Oxford lebende 85-jährige Geophysiker von Beruf, er kuratiert auch seit der ersten Werkausgabe 1978 das Werk von Ingeborg Bachmann. Aus England angereist hat er sich mit unserer Kollegin Elke Schlinsuk für einen Klagenfurter Stadtspaziergang getroffen, auf den Spuren seiner berühmten Schwester Ingeborg Bachmann.
Nächster Halt, next stop, Klagenfurt Hauptbahnhof.
Im österreichischen Kärnten, wo alljährlich im Sommer die Tage der deutschsprachigen Literatur stattfinden, im Gedenken an die große Dichterin der Stadt Ingeborg Bachmann, bin ich hier direkt am Bahnsteig mit ihrem 85-jährigen Bruder, mit Heinz Bachmann, verabredet. Unser erster Gang führt uns in die Henselstraße 26, dem ehemaligen Elternhaus von Ingeborg und Heinz Bachmann, nicht weit vom Bahnhof entfernt. Wie ist es für Sie, hier wieder vor dem Elternhaus zu stehen?
Es ist natürlich immer noch ein Zuhause für mich. Es ist ja praktisch unverändert. Diese Fassade hat sich seit 1933 eigentlich nicht verändert, selbst die Farben. Das ist also wirklich so, wie ich es immer gekannt habe.
Ja, eine Reihenhaussiedlung mit grünen Laden vor den Fenstern und ein ganz klein verstecktes Schild eine Gedenktafel für Ingeborg Bachmann fast schon von Rosen bewachsen.
Rosen und Wein überwachsen.
Die Pforte ist geöffnet für uns. Dann gehen wir mal rein.
Ja, bitte. Treten Sie ein. Ja, das Schöne ist, dass es soll ja ein Museum werden, dass man dieses Museum immer wird besuchen können. Dass dann viele Sachen meiner Schwester erhalten bleiben und zugänglich bleiben für alle.
Wenn Sie reingehen, gibt es da noch einen Geruch oder ist das längst verflogen?
Ja, natürlich, das ist unverkennbar. Ja. Also zur Zeit der Eltern und zu Ingeborgs Lebzeiten war hier links war das Wohnzimmer. Und diese Wohnzimmermöbel, die sind jetzt hier, das ist jetzt eine Art Esszimmer geworden. Ja. Zum Beispiel der Empfang für Frisch war in diesem Zimmer hier links. Ja. Und da war diese Garnitur war in diesem Zimmer. Ja. Und in dieser Vitrine im Unterteil hat mein Neffe die Tagebuchseiten und die Briefe von Jack Hamesh gefunden. Ich habe dann eben später noch weitere gefunden, als wir das Haus weitgehend geleert hatten. Ne?
Naja, Sie haben es ja schon beschrieben. Also hier in diesem Schrank haben Sie diese Kriegstagebücher von Ingeborg Bachmann gefunden. Wir müssen dazu sagen, das sind die Aufzeichnungen einer jungen Frau, einer 18-Jährigen, einer 19-Jährigen und auch die Briefe an den britischen Besatzungssoldaten, den Sie eben schon erwähnt haben, Jack Hamesh. Das war eine reine Euphorie, wenn man diese Texte liest, an diesen Friedenssommer, den ersten, und natürlich auch dem Soldaten gegenüber. Das kann man rauslesen. Für Sie ist die Begegnung ja in mancher Hinsicht ebenso wichtig wie die zu Paul Celan. Warum? Auf welche Weise?
Ja, absolut. Ich habe das sehr stark empfunden, schon damals. Ich habe den jungen Mann eben auch kennengelernt, aber ich war eben nur 6, 7 Jahre alt. Dass die beiden immer zusammengehockt sind und über vieles gesprochen haben. Das scheint dann eben in den Tagebuchseiten auf, dass sie zum ersten Mal nach dem Krieg mit diesem jungen Mann über Literatur sprechen konnte, über die verbotenen Bücher, die sie gelesen hatte. Dass sie das dann 20 Jahre später fast wörtlich wieder aufgreift. Sie schreibt ja, und wenn ich 100 Jahre alt werde, das wird der schönste Frühling und schönste Sommer meines Lebens bleiben. Das hat sie dann nie vergessen und taucht dann also später in ihrem Werk auf.
Sie kuratieren ja das Werk und haben es eben möglich gemacht, dass dieses Buch so spät noch erschienen ist, dieses Kriegstagebuch. Jetzt haben Sie diese Seiten erwähnt, ein weiterer Brief ist aufgetaucht. Also bei Ihnen denkt man immer, das ein oder andere Manuskript von Ingeborg Bachmann muss sich hier in dem einen oder anderen Kastel noch finden.
Jetzt wohl nicht mehr. Ich glaube, jetzt haben wir endgültig alles gemeinsam, also soweit es auf Ingeborg bezogen ist, haben wir das für das künftige Museum dokumentiert. Also das Haus ist jetzt wirklich nur mehr, sind Möbel und die Andenken sind verpackt und können dann eben für das Museum bereitgestellt werden.
Ich habe meine Jugend in Kärnten verbracht, im Süden, an der Grenze. Denn über den Bergen, eine Wegstunde weit, liegt schon Italien, das ich nie gesehen habe. Ich glaube, dass die Enge dieses Tals und das Bewusstsein der Grenze mir das Fernweh eingetragen hat. Als der Krieg zu Ende war, ging ich fort, ohne Geld und Gepäck, und kam voll Ungeduld und Erwartung nach Wien, das unerreichbar in meiner Vorstellung gewesen war. Es wurde wieder eine Heimat an der Grenze, zwischen Ost und West, zwischen einer großen Vergangenheit und einer dunklen Zukunft. Und wenn ich später auch nach Paris, London und Deutschland gekommen bin, so besagt das wenig, denn in meiner Erinnerung wird der Weg aus dem Tal nach Wien immer der längste bleiben.
Ja, wir sind auf unserem Klagenfurt-Spaziergang mit Heinz Bachmann, dem Bruder der Dichterin, inzwischen hier am Kreuz Bergel angekommen. Also Mann, oh Mann, es geht ordentlich hinauf hier.
Ja, ich muss hier ein bisschen schinden. Wir gehen jetzt bald in den Einstieg des Bachmann-Weges.
Also wenn Bachmann in Klagenfurt war, dann musste das hier rauf?
Ja, das war also der erste Gang meiner Schwester vom Elternhaus über die weit verzweigten Wege hier durch den Wald. die dann eine große Rolle spielen in einer ihrer schönsten Erzählungen, Drei Wege zum See. Am diesem Entlüftungsschacht des Luftschutzbunkers vorbei, regelmäßig ist sie dahin gelaufen. Und wenn zum Beispiel, so wie jetzt, ein Auto vorbeigefahren ist, dieser Gestank. Und das, wenn man aus Rom kommt. Ja, aber das riecht man natürlich, während in Rom riecht es immer so, das merkt man nicht. Ja.
Was war ihr so wichtig? Warum ist sie hier so gerne lang?
Ihr war die Ruhe und auch die körperliche Ertüchtigung sehr wichtig. Sie hat ja ziemlich emotionelle und gesundheitliche Schwierigkeiten gehabt. Und sie hat einen Arzt gehabt, der unglaublich viel Wert gelegt hat auf körperliche Fitness. Und hier war es das Wichtige, eben diese langen Spaziergänge. Stundenlang war sie unterwegs.
Naja, man muss ja wissen, dass sie wirklich eine vielgereiste Autorin war. Also Wien und Paris, Zürich, Rom, das sind ja nur einige Orte. Sie war ja auch viel unterwegs auf Lesereisen. Dann war also Klagenfurt hier ja so ein Ruhepol. Wie wichtig waren da diese Besuche in der Heimat?
Ja, ich glaube, diese Besuche waren sehr wichtig. Also da müssen Zeiten gewesen sein, wo sie fast nur aus dem Koffer gelebt hat. Von Lesereisen angefangen bis einfach Besuche an Freunden oder Geschäftsreisen. Dann war natürlich Klagenfurt der einzige ruhende Pol. Hier war sie immer willkommen. Sie konnte dann einfach ausspannen. Oder wenn ich da war, dann ist sie meistens in eben dieses Hotel Musil. Er hat sie dort übernachtet. Ja.
Wir sind hier inzwischen an dem ehemaligen Musil-Hotel angekommen. Heute heißt es Musil-Palais. In einer wenig befahrenen Straße heute hier am Sonntag in Klagenfurt. Und hier ist also der Ort, wo Ingeborg Bachmann zu Besuch war jedes Mal, wenn sie ihre Eltern besuchte.
Als sie mit Frisch hier angekommen ist, müssen sie auch in diesem Hotel geschlafen haben. Ich kann mich nämlich nicht erinnern, in unserem Haus wäre auch kein Platz gewesen. Meine Eltern, die Mutter hat ein sehr gutes Mittagessen mit Wiener Schnitzel und einem Glas Wein wurde vorbereitet. Unser Vater hat eine schöne Rede gehalten.
Wie haben Sie denn da Max Frisch in Erinnerung bei diesem Familienbesuch?
Ja, in gewisser Hinsicht war er ja mein Schwager. Ne? Es hat an Herzlichkeit gefehlt, finde ich. Und gut, wir sind dann von Klagenfurt nach Kötschau weitergefahren und ich durfte mit ihm im Sportwagen, in dem sie gekommen sind, durfte ich mitfahren und hat da in der Villacher Straße also ein riskantes Überholmanöver gemacht. Obwohl ich ja auch glaubte, ein forscher Fahrer zu sein, war mir das ein bisschen unheimlich und kam mir gefährlich vor. Und ich habe Frisch dann noch mehrere Male getroffen. Ne? Aber was, glaube ich, gefehlt hat, war eben die Herzlichkeit. Er hat den Eltern wohl einige Ausgaben geschenkt, aber das war alles sehr offiziell für Herrn Bachmann oder Herrn und Frau Bachmann.
In Ihrem Erinnerungsbuch äußern Sie sich ja nur kurz über die Liebesbeziehung Ihrer Schwester zu Max Frisch. Für Sie blieb er ja auch immer nur Herr Frisch.
Ja, es hat sich trotz der mehrmaligen Treffen nie eine wirklich herzliche Beziehung entwickelt. Und das mag schon seine Gründe haben, ja.
Sie haben ja vor kurzem auch daran mitgewirkt, dass der Briefwechselband zwischen Ingeborg Bachmann und Max Frisch erscheinen konnte. Wir haben es nicht gut gemacht, heißt er. Und Sie geben sehr private Einblicke in das Leben Ihrer Schwester, Ingeborg Bachmann. Und ja, das ist wirklich nach wahrlich langem Ringen publiziert worden. Wie finden Sie das im Nachhinein? Ist das für Sie immer noch die richtige Entscheidung, dass diese Briefe jetzt raus sind zwischen Bachmann und Frisch?
Absolut. Die Briefe waren ja allgemein gesperrt in der Österreichischen Nationalbibliothek und teilweise auch vom Frisch-Archiv. Aber letzten Endes, wenn solche Briefe erhalten bleiben, entweder sie müssen ediert werden in einer guten Edition oder man hätte sie im Einvernehmen vernichten müssen. Aber wenn solche Dokumente erhalten bleiben, dann ist das eigentlich unumgänglich. Und wir wurden damals, also vor fast 50 Jahren, wie wir die Briefe, alle Briefe, inklusive die von Max Frisch, gesperrt haben, wurden wir sehr kritisiert. Aber heutzutage sind natürlich die Bestimmungen, was das Privatleben und so weiter betrifft, viel strikter, als das damals war. Es ging nicht darum, was viele Leute vermutet haben, um das Privatleben von Ingeborg Bachmann, aber auch die Privatbriefe von den Briefschreibern. Und wir wurden damals kritisiert und heute sieht man das ganz anders, nicht? Das war also sehr wichtig, finde ich.
Sie bringen es eigentlich auf den Punkt, indem Sie am Ende sagen, dass Ihr Werk ja schließlich bewirkt, dass sie jeden Tag gegenwärtig ist. Wie haben Sie Ihre Schwester in Erinnerung?
Es war immer oder fast immer das Fröhliche und Anekdoten erzählen und austauschen, auch natürlich von unseren Problemen, die auch ich da und dort gehabt habe. Aber mein Leben war nicht so kompliziert, obwohl ich sehr viel gereist bin auch. Ja, und auch die nicht so angenehmen Sachen, der Bruch mit Frisch, obwohl ich da nie ganz auf den wirklichen Grund gekommen bin. Aber es ist mehr das Fröhliche, das ich versuche in mir zu halten.
Ihr Worte auf mir nach und sind wir auch schon weiter, zu weit gegangen, geht's noch einmal weiter, zu keinem Ende geht's.
Ein Stadtspaziergang durch Klagenfurt mit Elke Schlinsuck und Heinz Bachmann in Erinnerung zum 50. Todestag von Ingeborg Bachmann. Das Buch Ingeborg Bachmann, meine Schwester, ist im Piper Verlag erschienen. Und wenn Sie noch mehr zur Dichterin hören wollen, dann schauen Sie in unserer Mediathek nach. Dort finden Sie ein noch ausführlicheres Feature von Elke Schlinsuck, eine Stunde lang auf den Spuren von Ingeborg Bachmann.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und heute führen wir mal ein Beziehungsgespräch, denn genau darum geht es im neuen Buch der britischen Psychotherapeutin und Bestsellerautorin Philippa Perry. Es ist ein epischer Titel, Achtung, das Buch, von dem du dir wünschst, deine Liebsten würden es lesen und ein paar von den anderen auch, wie wir gute Beziehungen führen mit anderen und mit uns selbst. So, unsere Kritik im Studio ist Susanne Billig, hallo.
Hallo.
Der Titel wirft ja eine interessante Frage auf. Gibt es tatsächlich ein Buch, das meine Liebsten lesen sollten? Und ist es tatsächlich das neue Buch von Philippa Perry?
Ja, ich glaube, das wäre schon etwas hochgegriffen. Dieser Titel ist so eine kleine Spielerei, das knüpft an ihr sehr erfolgreiches Das Buch, von dem du dir wünschst, deine Eltern hätten es gelesen. Dieses neue Buch ist inhaltlich und auch so im Zusammenhang mit dem Titel nicht ganz so zwingend wie das Elternbuch. Deshalb muss ich zugeben, ich habe ein bisschen Zeit gebraucht, um davon so richtig erfasst zu werden. Aber dann, ja, wurde es doch mit jedem Kapitel stärker.
Und was hat sie dafür eingenommen?
Mir gefällt vor allem, wie sie auf konkrete Situationen eingeht. Sie arbeitet ja als Psychotherapeutin und beschreibt Menschen, die oft aus sehr verzweifelten Situationen ihren Rat suchen. Tief unglückliche Ehen, völlig verfahrene berufliche Situationen oder Depressionen, traumatische Kindheiten. Und oft habe ich als Nicht-Psychologin gedacht, du meine Güte, was kann sie da jetzt raten? Aber ihr fallen dann so Zwischentöne auf, wie sehr manche Menschen systematisch immer nur andere für ihr Unglück verantwortlich machen, ohne mal genauer bei sich zu gucken, ob es nicht doch ein paar Bewegungsmöglichkeiten da gibt. Oder wie sehr sie gefangen sind in dem Gedanken, in meinem Leben passiert immer und ausschließlich dasselbe. Und dann hakt sie da ein, immer ganz wohlwollend. Und ich war wirklich oft verblüfft, wie wenig sie sich anstecken lässt von der Grabesschwere dessen, was Menschen ihr so antragen.
Ich meine, das sind jetzt sehr unterschiedliche Anliegen, also traumatische Kindheit, Eheprobleme. Welche Gebiete nimmt sich denn Philippa Perry insgesamt vor? Das muss ja ein ganzes Spektrum sein wahrscheinlich.
Ja, sie lässt auch Sachen aus, das ist mir aufgefallen. Also Probleme, die so auf individueller Ebene nicht gelöst werden können, wie alleinerziehend sein und zwei Berufe gleichzeitig machen, um über die Runden zu können oder keine Freizeit mehr, weil man Angehörige pflegt oder traumatische Fluchterfahrungen. Hätte ich mir ein Wort dazu gewünscht, warum sie das außen vor lässt, denn weit verbreitet sind natürlich solche Probleme auch. Grundsätzlich hat sie ein Buch über Beziehungen geschrieben, zu anderen Menschen, zu sich selbst. Im ersten Teil, wie wir lieben, geht es um die Frage, wie Beziehungen tiefer, dauerhafter werden können, Riesensehnsuchtsthema, in wie wir streiten. Der zweite Teil geht es um Konfliktbewältigung, nicht Vermeidung, nicht jahrzehntelang aussitzen, nicht Konflikte eskalieren, bis nur noch verbrannte Erde da ist. Im dritten und vierten Teil lenkt sie dann den Blick dahin, wo sie ihn eigentlich von Anfang an haben möchte, zurück zur eigenen Person und wie man eben mehr Freiheitsgrade im Leben gewinnen kann.
Sie sagten gerade, wie wir lieben, das ist ja ein Riesenthema, ne? Ich meine, weiß Philippa Perry denn etwas über die Liebe, das wir, also zumindest theoretisch, nicht auch schon wüssten?
Ja, sie ist halt die Praktikerin. Das ist ihre große Stärke. Im Liebeskapitel geht es dann zum Beispiel um Online-Dating. Da erhält sie wohl ganz, ganz viele Zuschriften. Ist halt die Liebesanbahnungsmethode unserer Zeit. Und ja, theoretisch könnte das alles so praktisch und einfach sein. Aber die Wahrheit ist, die Leute verbringen Stunden vor dem Computer und sind dann oft wahnsinnig frustriert von ihren Mitmenschen und beklagen sich dann bei der Therapeutin. Die anderen werden sofort anzüglich, die melden sich nie wieder zurück. Die haben schon längst andere Affären, ohne das offen zu sagen. Aber auch hier lenkt sie eben den Blick wieder zu den Ratsuchenden selbst zurück und fragt, ja, mit welcher Einstellung sitzt du denn selbst vor dem Computer? Muss jeder Kontakt umgehend unter dem Vorzeichen stehen? Du sollst mein Partner, meine Partnerin forever werden. Muss es der perfekte Mensch sein? Wie viel Offenheit erlaubst du selbst in der Begegnung?
Also, aber immer bei sich selbst anfangen und sich zu ändern, das ist, ich meine, ich habe es schon geahnt, das klingt ja so ein bisschen wie eine bittere Pille. Ich bin eigentlich schuld irgendwie, weiß Philippa Perry denn, das uns zu versüßen?
Ja, einmal möchte sie und auch sehr nachdrücklich, dass diese Selbstbeobachtung vor allem sehr freundlich vor sich geht. Also nicht verurteilend, sondern wohlwollend, wirklich mit dem Anliegen, ich möchte mich selbst besser verstehen, um mich unterstützen zu können. Und dann rät sie zu so kleinen, nuancierten Veränderungen. Ja, und man sollte auch wissen, dass jede Veränderung sicherlich Ängste auslösen wird und oft auch echte Trauer. Ja, wer sich ändert, wird was verlieren, die wohlvertrauten alten Bahnen. Aber man gewinnt eben mehr Zufriedenheit. Darum geht's im letzten Kapitel. Und nicht großes Glück, aber mehr Zufriedenheit, das wäre für die meisten Menschen schon eine Riesenerrungenschaft. Und da ist sie eine gute Wegweiserin.
Dankeschön. Susanne Billig über Philippa Perry und das Buch, von dem du dir wünschst, deine Liebsten würden es lesen. Ich kürze den Riesentitel jetzt mal ab. Im Ullstein Verlag ist der Band veröffentlicht, übersetzt von Corinna Rodewald und Claudia Max. Und die 240 Seiten kosten rund 23 Euro.
Ich besitze einen gültigen DDR-Reisepass mit einem Aus- und Wiedereinreisevisum.
Der Leidensweg Hans-Martin Schleiers begann
auf der Bundesstraße 22, Weiden-Oberfichtach.
100 Jahre Radio.
Am 7. Oktober 1974 strahlt der Deutschlandfunk zum ersten Mal Klassik, Pop etc. aus. Die älteste erhaltene Sendung ist Folge 4.
Vom Deutschlandfunk hören Sie Klassik, Pop etc. Eine Notenauslese von Kurt Edelhagen.
Meine Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen und Ihnen sagen, dass der heutige Tag und die heutige Sendung für mich ungewöhnlich sind. Einmal bin ich im Deutschlandfunk bei Ihnen zu Gast und zum anderen habe ich ein Programm für Sie zusammengestellt, das zu meinem musikalischen Spezialgebiet nicht unbedingt gehört. Damit Sie wissen, mit wem Sie es zu tun haben, mein Name ist Kurt Edelhagen. Im Musikerjargon würde man sagen, ein schräger Fürst, das heißt Jazz, Tanz und Popmusik, gelegentlich einmal Stravinskys Ebony Concerto oder Liebermanns Concerto for Jazz Band and Symphony Orchestra. So viel zu meiner Person 1974.
100 Jahre
Radio. Herrlich, Radio, Rundfunk, Deutschlandfunkgeschichte, Klassik, Pop etc. anno 1974 in unserer Reihe 100 Jahre Radio.
Straßenkritik. Schönen guten Tag, ich bin Olaf Koch aus Leipzig. Ich arbeite mit Studierenden der Medizin und mit Osteopathen. Meine Buchempfehlung wäre Auf der Suche nach dem Gedächtnis von Erik Kandel. Erik Kandel ist ein Hirn- und Gedächtnisforscher und hat die biologischen Grundlagen unseres Gedächtnisses erforscht und dafür vor ein paar Jahren den Medizin-Nobelpreis bekommen und schreibt quasi eine Autobiografie. Er kommt aus einer jüdischen Familie und beginnt mit der Vertreibung seiner Familie aus Wien, beginnt mit seinem Unmut bis Hass gegenüber den Nationalsozialisten, spricht dann über seine Kindheit und dann über seinen wissenschaftlichen Werdegang. Zum einen interessiert mich Neurologie und das Gehirn selbst sehr. Und ich habe daraus viel mitgenommen darüber, wie unser Denkapparat funktioniert auf quasi zellulärer und biochemischer Ebene. Und er kommt an vielen Stellen auf die Vertreibungsgeschichte zurück und darüber, was für eine Katastrophe der Exodus aller Intellektuellen vom Zweiten Weltkrieg war. Das ist eine dringende Empfehlung für alle, die sich für das Gedächtnis interessieren, für das Gehirn interessieren. Und es ist kein wissenschaftliches Fachbuch, sondern es ist gut lesbar.
Aus Leipzig kam in dieser Woche unsere Straßenkritikerin und Kritiker, auch Olaf Poch war dabei und empfiehlt uns dieses bedeutende und umfangreiche Sachbuch Auf der Suche nach dem Gedächtnis, die Entstehung einer neuen Wissenschaft des Geistes von Erik Kandel. Erschienen ist es auf Deutsch im Pantheon Verlag in der Übersetzung von Heiner Kober. 528 Seiten kosten 16 Euro. Hörbücher haben bei uns ja immer schönen Stellenwert. In der Regel sind es Ohrenschmäuse, die wir Ihnen empfehlen. Jetzt allerdings sollten wir die Ohren eher anlegen bei einem sogenannten Klangbuch, das der österreichische Schauspieler Justus Neumann geschrieben und inszeniert hat. Die alte Ballerina oder Der Tod ist ein Geigensolo aus Watte. Der Titel annonciert schon die Richtung. Es ist eine Art dadaistischer Groteske mit Horrorelementen. Andi Hörmann hat sich dem gestellt und ihm ist dabei zwischendurch ganz anders geworden.
Ich kann mich noch an alle Melodien erinnern. Auch an die Märchen, die mir meine Mutter erzählt hat.
Was nach einer harmlosen Kindheitserinnerung klingt, jagt einem im nächsten Satz kalten Schauder den Rücken hinab.
Drei kleine Schweinchen vergewaltigen ein Lamm.
Die alte Ballerina oder Der Tod ist ein Geigensolo aus Watte ist keine leichte Kost. Der experimentelle Text des österreichischen Schauspielers Justus Neumann beginnt zunächst wie ein Märchen.
Es war einmal eine Ballerina. Eine alte Ballerina.
Was dann in diesem einstündigen Hörspiel folgt, ist eine Aneinanderreihung von herbeifantasierten Erlebnissen, die einen immer wieder erschaudern lassen. Wie Traumsequenzen jagt ein Absurdes das andere. Eine wirkliche Handlung gibt es nicht. Es ist vielmehr ein Traum der alten Ballerina.
Da hört das Mariechen was, ganz leise und weit weg. Angezogen von fernen Melodien zieht es sie auf Zehenspitzen einem Tanzpavillon zu. Über eine schmale, steinerne Brücke, durch aus Eiche geschnitzte Torflügel, tritt sie in einen bunt beleuchteten Saal, an dessen Wänden Himmelschlüssel und Glockenblumen sich im Rhythmus zur Musik wiegen. Kitschig, denkt sie, wie kitschig.
Die Ballerina träumt ihre Reise in den Tod und muss dabei qualvoll brutale Prüfungen bestehen.
Ein Hühnerkopf guckt hinter der Bar hervor. Mit dem freundlichsten Lächeln hört Mariechen noch, was darf ich heute spritzen? Und schon steckt eine Nadel in ihrem Hals, in Mariechens Halsschlagader. Ihr kleiner Körper fängt an zu zucken und zu jucken. Sie kratzt wie wild, es hilft nichts. Sie will zerspringen. Ihre Nase verrutscht, wo Ohren waren, sind jetzt Augen. Das Zahnfleisch schrumpft. Mariechens weiße Zähne verlieren ihren Halt und fallen auf den steinernen Boden des Badezimmers. Die Wirbelsäule rollt sich ein. Wie ein bombardiertes Ringelspiel steht sie da.
Dieses Hörspiel erschien als Buch mit beigelegter CD im österreichischen Verlag Mandelbaum. Justus Neumann hat nach eigenen Angaben versucht, einen Text ohne Logik zu schreiben. In der Einleitung behauptet er, dabei gescheitert zu sein. Doch die Albtraumlogik hat ihren eigenen Sog.
Vier Spatzen verwandeln sich in schwer alkoholisierte Weihnachtsengel und grölen aus Begeisterung die himmlische Bundeshymne, die keiner versteht.
Zur Geschichte passend holprig spricht, singt und interpretiert Justus Neumann seinen Text selbst. Dazu die schaurig schöne Musik von Julius Schwing. Neben dem Hörspiel findet sich in dem von Ina Peichel mit motivlosem Gekritzel illustrierten Buch noch ein 25-seitiger Text, der aus scheinbar völlig wahllos zusammengewürfelten Assoziationen entstanden ist. Nichts ist ohne Bedeutung oder mein Guru ist eine tote Amsel, heißt er. Alles in allem ist Die alte Ballerina oder Der Tod ist ein Geigensolo aus Watte vor allem etwas für Liebhaberinnen und Liebhaber dadaistischer Texte.
Zum Trost gibt's für jeden noch eine Flasche elektrisches Bier.
Also ein Special Interest Hör- und Leseerlebnis, Die alte Ballerina oder Der Tod ist ein Geigensolo aus Watte von Justus Neumann. Jetzt als Klangbuch im Mandelbaum Verlag erschienen, die CD geht über eine Stunde, kostet 17 Euro.